SRF 2 Kultur.
Jetzt mit der Sendung Musik für einen Gast. Mein Name ist Michael Luisier und Gast heute ist der Schriftsteller und Lehrer Martin Erdin. Martin Erdin, ich möchte mit dem Lehrer respektive mit der Schule anfangen in diesem Gespräch und möchte Sie fragen, erinnern Sie sich noch, mit welchen Worten Sie vor, ich nehme an, etwa 45 Jahren aus der Schule entlassen worden sind von Ihren Lehrern?
Ja, da testen Sie gerade mein Gedächtnis. Ich weiß die Worte nicht mehr. Ich weiß, was wir gemacht haben damals in Aarau an der alten Kantonsschule, wo ich die Matur gemacht habe. Wir haben uns als Klassenverband auf ein Video aufgenommen, haben das Video aufgestellt und sind davongefahren in ein Restaurant in Richtung Oberentfelden.
Also ein schönes Ritual, das Sie für sich erfunden haben, um diese Schule hinter sich zu lassen.
Genau.
Ich frage natürlich darum, weil ich weiß, dass Sie jetzt Ihren letzten Klassenzug abgeben. Sie sind aber ein bisschen in einer komischen Situation, da Sie Ihre Leute jetzt nicht wirklich verabschieden können. Die Schule ist eigentlich beendet, obwohl die Matur noch nicht so gefeiert werden konnte, wie das nötig wäre.
Ja, das ist in der Tat so. Ich habe am 16. März habe ich meine Schülerinnen und Schüler das letzte Mal gesehen, ohne dass ich es gewusst habe. Und seither haben wir nur noch über Computer, also über Teams, Kontakt miteinander, was eine spezielle Art der Begegnung ist. Und was ich jetzt übers Wochenende auch gehört habe, dass die Übergabe der Matura-Zeugnisse ohne Feier stattfinden soll. Und das hat mir sehr leid getan, vor allem auch für die Klassen, für die beiden Matura-Klassen, die ich habe, weil die so ohne eine Zeitmarke ins Leben gehen müssen. Natürlich haben sie die Matur geschenkt erhalten. Viele haben mir gesagt, das sei ihnen fast etwas unangenehm. Trotzdem, das Wichtige, nämlich die Feier mit den Verwandten und mit den Eltern, die fehlt jetzt und das finde ich sehr schade.
Ist das wichtig für junge Leute oder überhaupt für Menschen, dass es so Eckpunkte gibt, so Rituale gibt, wo man Dinge loslassen kann und dass das wirklich auch begangen wird?
Ja, ich kann das eigentlich nur beantworten, wenn ich in meine eigene Schulzeit zurückschaue. Diese Wechsel, die sind ja wie Zeitmarken. Also ich bin von der Bezirksschule in die Kantonsschule gewechselt. Das war ein großes Abenteuer. Und dann der Abgang, wie gesagt, von der Schule. Auch das war eine Zeitmarke. Wenn ich heute zurückblicke, sind das wichtige Brüche auch in meinem Leben, wo sich etwas auch zeigt. Also wie hat man das gemacht? Was war damals? Ich finde Zeitmarken im Leben strukturell wichtig und für die eigene Erinnerungsfähigkeit von zentraler Bedeutung.
Ich habe diese erste Frage auch darum gestellt, diese Frage mit den Worten, die Sie möglicherweise gehört haben bei Ihrer Matura, weil Sie selber jetzt in diesem Jahr eine Rede geschrieben haben für diese Schüler, die jetzt gehen. Und es ist ja irgendwie auch doppelt schade, dass sie jetzt auch diese Rede nicht halten können. Was wollten Sie den Leuten mit auf den Weg geben? Was wollten Sie ihnen sagen?
Wir haben ja eine spezielle Schulzeit jetzt gehabt mit diesem halben Jahr. Und ich wollte versuchen, noch einmal darauf zurückzukommen, was ist genau passiert mit dem Lockdown und was lässt sich allenfalls daraus lernen. Und ich bin wieder von mir ausgegangen und habe in der Rede geschrieben, dass dieser Augenblick, wo sehr vieles zum Erliegen kommt, wo diese Konsumwelt, in der wir drin stecken wie in Strampelhöschen, diese Produktionswelt, in dem Moment, wo die zum Erliegen kommt, konnten wir mal frei durchatmen. Ich habe persönlich die Natur wie frisch erlebt. Ich war sehr viel mit dem Velo unterwegs im Basel-Land. Ich war am Rhein unten. Und dieser Moment eines verlangsamten Lebens, der könnte vielleicht auch im Leben der Schülerinnen und Schüler eine Rolle spielen, wenn sie sich überlegen, brauche ich diese Konsumwelt in dem forcierten Maße? Muss ich in diesem Lebenstempo weitermachen, muss ich immer besser werden, muss immer mehr sein. Da könnte diese Erinnerung sehr helfen, für einen Moment der Freiheit, sich zu überlegen, ich habe es mal anders erlebt, könnte es nicht auch anders gehen.
Das heißt, Sie gewinnen eigentlich dieser Corona-Krise auch Gutes ab?
ich spüre dem nach, was ich selber gespürt habe. Es war ja nicht nur schlimm, natürlich all die Toten im Fernsehen und auch Betroffene in der Umgebung, aber das eigene Leben wurde langsamer, es wurde intensiver. Ja.
Mut zum Experiment, schreiben Sie in dieser Rede. Ich habe diese Rede noch bekommen von Ihnen, habe sie mir durchgelesen. Mut zum Experiment, was bedeutet das für Sie persönlich auch?
Ich glaube, dass wir erstens mal jetzt in eine Zeit stecken, wo dieser Mut zum Experiment nötig sein wird, weil die Krisen werden nicht weggehen. Stichwort Klima, auch eine ganz wichtige Sache, Stichwort Migration. Und wir werden das Leben entwerfen müssen in einem vorläufigen Modus. Wir können nicht mehr auf Jahrzehnte hinaus planen. Für mich hat als Schriftsteller das Experimentieren schon immer im Vordergrund gestanden. Ich habe auch immer von Buch zu Buch gelebt. Und ein Buch zu schreiben ist auch immer ein Wagnis. Man weiß nicht, ob man es fertig bringt, ob man die Hürde schafft, an den Schluss zu kommen. Und von daher ist mir doch dieser Modus des Experimentierens ziemlich vertraut.
Wir kommen auf all das zu sprechen im Verlauf dieser Stunde. Gehen wir zur Musik. Bevor ich das erste Stück spiele, möchte ich ganz generell fragen, was ist der Bezug, den Sie haben zur Musik?
Ja, ich bin ein... Ich sag's mal so, ein Alleshörer. Also ich höre klassische Musik gern. Ich höre manchmal auch Popmusik. Wenn ich joggen gehe im Kannenfeldpark, dann bin ich mit Musik unterwegs, die einen guten Rhythmus hat, damit sich irgendwo meine Muskeln darauf einstellen können und ich etwas Energie gewinne. Ich habe nicht einen ausschließenden Musikgeschmack. Was ich lange Zeit auch sehr, sehr gemocht habe, ist Blues und Jazz.
Der erste Song, den wir hören, heißt «Teach the Gifted Children» und gesungen wird der von Yoon Soon Na. Ich gehe mal davon aus, hinter diesem Wunsch steckt der Umstand, dass Sie Lehrer sind.
Ja, genau.
Dann hören wir jetzt den Song und reden dann hinterher übers Lehrersein.
Teach the gifted children.
Teach the Gifted Children. Yun Tzu Na haben wir gehört hier, Musik für einen Gast auf SRF 2 Kultur. Gast ist der Schriftsteller und Lehrer Martin Dien. Martin Dien, als Lehrer werden Sie gerade jetzt pensioniert mit 65. Trotzdem die Frage, was ist Ihnen wichtig am Lehrersein?
Das ist eine gute Frage, weil man kann natürlich sagen, der Stoff, ich habe mich weiterhin mit Literatur beschäftigt. Ich habe Lieblingsbücher gewonnen über die Jahrzehnte hinweg, wie zum Beispiel den Werther, der unerschöpflich ist. Ich habe Kleist neu entdeckt, die Novelle Hochzeit in Haiti. Das Wichtige war aber vor allem meine Begegnung mit den jungen Menschen. Man merkt das nicht, weil man ist in der Auseinandersetzung, aber man findet einen Ton für diese jungen Leute, der wichtig ist und der wie ein Echo in einem drin bleibt. Und dieser Ton hat mich auch mit der Welt verbunden. Ich fühlte mich immer etwas jünger, als ich biologisch bin oder gewesen bin. Und die Auseinandersetzung mit den Jungen hat mir ein Stück weit auch die Zukunftsdimension aufgemacht. In was wachsen die hinein? Das muss man sich ja auch überlegen, wenn man einen Unterricht vorbereitet. Es gibt dieses schöne Wort, man muss die Klasse dort abholen, wo sie ist. Allein schon in der Bestimmung, wo sind sie, musste ich immer so kleine Überlegungen machen, was könnte ihnen gefallen und wie sehen ihre Lebensumstände aus.
Und wo sind sie? Wo holen sie sie ab?
Ja, heute würde ich sagen, diese Generation, die letzten 5 Jahre, das sind tolle Menschen. Sie sind offen, sie sind entgegen des Vorurteils auch politisch sehr, sehr wach. Ich weiß, dass die Klimafrage sie stark beschäftigt. Ich weiß auch, dass die Migrationsfrage sie stark beschäftigt. Ich habe in den letzten Wochen gewagt, etwas vom orthodoxen Deutschlehrerstoff abzuweichen und habe mit ihnen das Thema Rassismus auch angeschaut, an der Figur von James Baldwin. Ich wusste nicht, dass das jetzt in diesen Tagen mit George Floyd so aktuell wird. Aber es hängt auch damit zusammen, dass wir jetzt in Basel-Land, in Muttenz, wo ich unterrichtet habe, 30-40% Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund haben. Und es war mein Ehrgeiz, denen einen Unterricht zu bieten, wo sie sich zu Hause fühlen, wo sie sich angesprochen fühlen. Ich habe gemerkt, diese Menschen, die kommen in die Schweiz und die haben eine Geschichte. Ich kann sie nicht ins Schaufenster stellen, aber ich muss sie ins Gespräch bringen mit den sogenannten Einheimischen. Und das haben wir mit Texten gemacht. Und ich habe eine Zeit lang diese Texte von Max Frisch eben bis zur Kleist, ich habe die gesammelt und zu einem Reader zusammengestellt für interkulturellen Schulunterricht zwischen Fichtenbaum und Palme hieß das Büchlein, das ist herausgekommen. Und daraus habe ich selber auch immer wieder Sequenzen gezogen, weil mir das wichtig schien, die Integrationsarbeit gerade auch in der Schule zu beginnen.
Aber wie machen Sie das konkret? Also Sie haben Leute, die kommen aus ganz verschiedenen Kulturen und Sie kommen auf die zu mit Goethe, mit Kleist, mit Frisch, also mit Autoren, die jetzt mal nicht unbedingt zum Kulturkreis dieser Leute gehören. Sie müssen sie ja irgendwie begeistern.
Ja, das muss man aber alle.
Ja, das stimmt.
Man muss auch die sogenannten Einheimischen begeistern, man muss sie irgendwo abholen können. Aber im Gespräch oder in der Äußerung über einen Text merke ich natürlich, wo die stehen. Und natürlich mache ich dann die Auswahl der Texte. Wenn ich zum Beispiel Kleist nehme, um nochmal zurückzukommen, Hochzeit in Haiti, da geht es um die Geschichte eines Schweizers, der nach Haiti fährt und eine sogenannte Mischlingsfrau heiratet oder sich mit ihr verlobt. Da sind wir schon mitten im Gebiet drin. Oder wir reden ein ganz toller Autor mit interkultureller Kompetenz, Gottfried Keller. Wir reden über die Figuren. Wie empfinden Sie diese Figur? Und Gottfried Keller hat auch sehr tolle Frauenfiguren geschaffen oder auch Männerfiguren. Dann rede ich mit den Schülern, mit den männlichen Schülern auch über Männerrollen. Mhm. Wie fühlst du dich als junger Mann? Du bist umgeben von wichtigen Emanzipationsanforderungen. Wie gehst du damit um?
Sie bringen mir gerade das Stichwort, das Thema Männerbild scheint eh eins zu sein, das Sie auch persönlich betrifft.
Ja, ich denke schon, dass Unterricht, wie übrigens auch Literatur schreiben und Literatur machen, immer davon ausgeht, was man als eigene Geschichte auch zur Verfügung hat oder machen kann. Ich habe in meinem Leben, eigentlich war ich mit den Frauen, mit denen ich eine Beziehung hatte, das waren ausschließlich emanzipierte Frauen. Zum Teil auch sehr beschlagen, was die Lektüren und die theoretischen Gebäude anging. Aber ich musste mich als Mann dazu positionieren. Ich konnte nicht sagen, das geht mich nichts an, sondern ich versuchte eigentlich, meinen eigenen Teil damit zu bringen. Ich habe mich eine Zeit lang auch mit Männeremanzipation beschäftigt, auch die Bücher von Hollenstein gelesen in Basel, den ich sehr verehre. Er ist ein Mann, der Pionierarbeit geleistet hat, das auch in der Schule zur Sprache gebracht. Wie gehen wir zum Beispiel um? Sind wir als Sanfte in der Rolle des sanften Mannes auch wirklich am richtigen Platz oder verabschieden wir den Macho? Das sind Fragen, die bis heute nicht geklärt sind. Das Ringen um Gleichberechtigung ist auch ein Ringen, das den Mann, also mich als Mann oder eben auch die Schüler, mit beeinträchtigt, sage ich mal. Wir müssen uns dazu verhalten.
Ich frage jetzt mal Sie als Mann. Ja. Wir sind in den 70er, 80er Jahren aufgewachsen und ich bin vielleicht ein paar Jahre jünger, aber ich erinnere mich, dass das Mannsein damals grundsätzlich ein Problem war. Ja. Wir mussten uns ganz neu definieren, haben das lange Zeit auch versäumt, während die andere Seite das immer getan hat. Wie haben Sie sich da positioniert? Wie sind Sie in dieser neuen Zeit mit dem eigenen Mannsein umgegangen?
Ja, das ist eine Frage, die muss ich mir auch überlegen. Das stimmt. Ich habe gemerkt, dass es keine Rolle gab, die ich mir hätte anziehen können. Ich musste sie selber auch ein Stück weit erfinden. Und da gab es natürlich Versatzstücke. Es gab Leute, die auf eine sanfte Art ihre Männlichkeit ausgedrückt haben, wie zum Beispiel Leonard Cohen. Auf der anderen Seite musste man verständnisvoll sein oder wollte auch verständnisvoll sein. Man musste einfach lernen, in vielen verschiedenen Rollen zu leben in den Beziehungen. Man hat gestaunt und plötzlich hat man gemerkt, Frauen tun das schon lange, dass sie in verschiedenen Rollen leben. Als ich dann Vater wurde, habe ich gemerkt, meine Partnerin ist ja nicht einfach nur Mutter. Die muss jetzt oder die wird jetzt zur Mutter. Dabei ist sie Dozentin, dabei ist sie noch vieles andere. Dieses Rollenspiel hat wiederum sehr viel, glaube ich, mit Literatur zu tun, wo ich eigentlich die Rollen auch vorschreiben oder ausprobieren konnte.
Leonard Cohen ist auch der nächste Musiker, den wir hören. I'm Your Man heißt der Titel. Und da geht es genau um dieses Thema, das wir jetzt besprechen. Aber der Ansatz von Leonard Cohen ist doch eher ein ironischer. Und das scheint mir auch ein bisschen irre zu sein, oder?
Ja, natürlich. Ich hab mich auch ein bisschen gerettet in eine ironische Männlichkeit, weil ich finde Männlichkeit eigentlich schon wichtig, wenn sie gewaltlos natürlich und ohne Unterdrückung daherkommen kann. Aber ich glaube, die vollkommene Preisgabe von sozusagen von Verführungspotenzial, das kann sie auch nicht sein.
Aber wäre auch schade.
Ja.
Also gut, dann hören wir jetzt I'm Your Man von Leonard Cohen.
For a ride, you know the moon's too bright, the chain's too tight, the beast won't go to sleep. I've been running through these promises to you that I made and I could not keep. Ah, but a man never got a woman back, not by begging on his knees. Or I crawl to you, baby, and I fall at your feet, and I howl at your beauty like a dog in heat, and I clawed your heart and I'd tear at your sheet. I'd say, please, I'm your man. A sleeper moment on the road, I will steal for you. And if you wanna work the street alone, I'll disappear for you. If you want a father for your child, or only wanna walk with me a while across the sand, I'm your man. If you want a lover, I'll do anything that you ask me to. And if you want another.
I'm your man, Leonard Cohen, haben wir gehört hier in Musik für einen Gast auf SRF 2 Kultur. Gast ist der Schriftsteller Martin Dien. Und den Schriftsteller möchte ich gerne fragen. Ich möchte auch beim Thema bleiben, das wir eben hatten, nämlich das mit dem Mannsein. Und da gehört ja auch die Liebe dazu, das Verhalten zum anderen Geschlecht. Sie haben einen Roman geschrieben, der heißt »Warum wir zusammen sind«. Und da möchte ich den Schriftsteller gerne fragen, wie geht das mit der Liebe?
Ja, das kann ich auch nicht sagen, wie es geht, weil das Buch ist ja kein Rezeptbuch, aber wie es ausschauen könnte, habe ich anhand von 5 bis 6 Paaren entworfen. Und das Buch basiert auf eigenen Erfahrungen und auf der Erfahrung natürlich, die ich die letzten 10, 20 oder 25 Jahre gemacht habe. Liebe scheint mir eine der wichtigsten Dinge im Leben zu sein. Ich glaube, mich hat Liebe irgendwo interessiert, auch, ich sage auch in einem schriftstellerischen Sinne interessiert, weil es einfach auch wahnsinnig schwierig darzustellen ist. Ja. Also die Kitschgefahr, die lauert, die begleitet einen bei jedem Satz. Das Zweite ist, dass ich als Junge, der in einer fremden Umgebung aufgewachsen ist, ich habe ja herkunftsmäßig nicht 100% Schweizer Gene in meiner Genbank liegen, dass ich auch geliebt werden wollte. Und ich habe gemerkt, dass es Menschen gibt, und da gehören nicht nur Frauen dazu, die mich akzeptiert haben und die mich auch geliebt haben. Und dass das irgendwo für mein Leben sehr wichtig geworden ist. Die ersten Anfänge meines Schreibens, glaube ich, liegen tatsächlich im Schreiben von Liebesbriefen, in dieser Adressierung an jemand anderen, sich auch offerierend, sich entblößen, sich verwundbar machen. Und ich habe dann gemerkt, dass Beziehungen zu anderen Menschen, und das würde ich auch immer noch sagen, für mich fast das Zentrale im Leben ist. Empathie, man lernt, in den anderen hineinzuschauen, ihn zu fühlen auch. Und ohne das kann man auch keine Bücher schreiben, behaupte ich mal. Das ist das Rüstzeug des Romanschreibens, dass man in andere Figuren hineinschauen kann und sie wirklich mit einer Wahrscheinlichkeit oder mit einer Wahrheit ausstatten, die dann den Leser und die Leserin packen kann.
Dieser Roman, Weil wir zusammen sind, das ist Ihr praktisch aktueller Roman, er ist jetzt ein gutes Jahr alt. Und da beschreiben Sie die Liebe aber auf eine recht problematische Art und Weise. Also diese Leute, die sind zum Teil, die scheitern, zum Teil auch nicht, aber sie sind sehr häutig, sehr unverbindlich auch zum Teil. Wie sehen Sie die Liebe, die Problematik der Liebe und der Beziehung in der heutigen Zeit?
Ja, da kann man natürlich, also mir fällt da bei Ihrer Frage die Lyrikerin Szymborska ein, die mal geschrieben hat, über eine glückliche Liebe brauchen wir nicht zu schreiben. Liebe ist etwas, das immer gefährdet ist, insbesondere in einer Zeit, wo die fertigen Rollenbilder nicht mehr gegeben sind. Und wir sind heute 2019 und 2020 in einer Zeit, wo vieles aufbricht und wegbricht. Und das wollte ich eigentlich auch zeigen. Wir haben viele Liebesmodelle, von der Zweierbeziehung mit einem bürgerlichen Ambiente bis zur Polyamorie, bis zur wilden Liebe. Ich glaube, das wird alles ausprobiert. Es ist jede Beziehung, glaube ich, jede Liebesbeziehung ein Spiegel auch des wirtschaftlichen Daseins. Wir Menschen leben heute im Berufsleben mit sehr viel weniger Verbindlichkeiten, als zum Beispiel mein Vater oder erst mein Großvater es gemacht hat, der ein Leben lang dieselbe Stelle gehabt hat als Stumpenarbeiter. Mhm. Heute wechseln wir die Lebensphasen, wir wechseln auch, oder wir sind dazu angeleitet, die Beziehungen schneller zu wechseln. Das hat mich interessiert, weil ich glaube, ist das tatsächlich mit dem Medium des Internets, das vieles beschleunigt und nach außen kehrt, etwas Neues beginnen könnte jetzt, die nächsten Jahre.
Sie selber aber sind seit 25 Jahren mit derselben Frau verheiratet.
Ja, ich bin sehr glücklich und auch sehr froh, dass das geklappt hat bis jetzt. Das war von Anfang an eine große Liebe, die wir da füreinander gespürt haben. Und ich habe seither auch immer, gibt es immer wieder, ich verfolge diese Beziehung auch ein bisschen mit dem eigenen Werk. Also das hat begonnen mit der Ballade von Billy und Joe, einer ganz leidenschaftlichen Ballade, und ist dann eben bis in den heutigen Roman hineingegangen.
Auch musikalisch geht es hier mit Liebe weiter. Sweet Nothings heißt das nächste Lied, das Sie sich gewählt haben. Warum haben Sie sich gerade diesen Schlagersong ausgewählt, sozusagen?
Erstens mal, es ist ja, wenn man das hört, es ist eine leichte Liebe. Ja. Und das gefällt mir schon, weil jede Liebe muss auch leichte Momente haben, sonst kann man nicht fliegen zusammen. Zweitens, es ist, glaube ich, in den 50er Jahren, und das ist ein Jahrzehnt, in dem ich geboren bin, das mir persönlich unglaublich gefällt. Also von der Literatur über die Nierentische, alles das. Ich lebe jetzt auch immer ein Stück weit in diesen 50er Jahren. Und der Song gefällt mir tatsächlich.
Dann hören wir Brenda Lee, Sweet Nothings, und auf die 50er Jahre kommen wir dann gleich zu sprechen.
Aha, honey. All right. My baby whispers in my ear. Sweet nothings. He knows the things I like to hear. Things he wouldn't tell nobody else. Secret, baby, I keep them to myself. Sweet nothing. Sweet nothing. We walk along hand in hand. Sweet nothing. Yeah, we both understand. Sweet nothing. Sitting in class or trying to read my book. My baby, give me that special look. Sweet nothing. Sweet nothing. Thank you. Where do I love you? Of course, sweet nothing. Mama turned on the front porch light, said, come in, daughter, that's enough for tonight. Sweet nothing.
Sweet Nothings mit Brenda Lee haben wir gehört, hier in Musik für einen Gast auf SRF 2 Kultur. Gast ist der Schriftsteller Martin Dien. Martin Dien, ich möchte jetzt einen großen Schritt zurück machen und Sie fragen, wie sind Sie aufgewachsen?
Ja, ich bin in einem kleinen, sympathischen, aargauischen Dorf aufgewachsen, Menziken. Meine Mutter war oder ist eine Hiesige. Im Dorf gab es Stumpenarbeit, Fabriken, Villiger, Burger und so weiter. Mein Großvater, ein Galliker, hat bei Villiger gearbeitet ein Leben lang. Ich bin in sehr ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen, ohne dass ich das gespürt hätte. Also meine Großmutter war eine eingewanderte Norddeutsche aus Rügen, kam als Köchin ins sogenannte Wienental. Und die Welt war idyllisch, aber auch eng. Ich war mit meinem etwas exotischen Aussehen auch so etwas wie eine Zirkusnummer. Ich erinnere mich, dass ich im Sommer, immer wenn der Zirkus Knie kam, mit dem Martin Merz, dem Bruder von Klaus Merz, der etwas leicht missgebildet war, an der Rampe stand und wartete, bis die Lilliputaner und die Schwarzafrikaner rauskamen, die im Zirkus Knie gespielt haben. Und irgendwo hat mich diese Rolle des Exoten dann auch immer wieder in Bedrängnis gebracht natürlich. Das Dorf hatte seine schwierigen Seiten auch, obwohl es mir alles in allem da auch gut ging und obwohl mich eine wirkliche Heimatliebe auch mit diesem Wienental verbindet, mit den Hügeln und alles das. Meine erste große Figur da war auch der Hermann Burger, der mit meiner Mutter in die Schule ging.
Ich möchte kurz nachfragen, Sie haben das jetzt mehrere Male schon anklingen lassen. Ich muss das mal aufklären, dass die Leute das auch wissen. Ihr Vater stammt aus Trinidad. Ja. Das heißt, Sie sind nicht ganz weiß oder Sie sind auch nicht ganz schwarz, aber Sie sind nicht so, wie man in Menziken sonst so ist. Wie gingen Sie damit um?
Man kann darauf ja nur reagieren. Es ist Teil einer Zuschreibung. Und das Lustige ist, dass Menschen das manchmal sehen sie es überhaupt nicht. Es gab immer wieder Situationen, wo man mir sozusagen nachgerufen hat, was ich alles sein könnte. Es gab eine Bandbreite von Zuschreibungen bis zur Frage, wo kommst denn du eigentlich her? Und das waren auch zum Teil verletzende Dinge. Das wissen wir jetzt heute natürlich sehr viel besser bei diesen ganzen Problematisierungen. Ich war dann froh, muss ich auch sagen, als meine Eltern nach Aarau gezogen sind. Das war die Zeit etwas verspätet, nach 68. Aber ich konnte mir die Haare wachsen lassen. Ich war ein begeisterter Hippie eigentlich, bin eingetaucht in die Welt damals des Protestes, habe die antiautoritäre Schule, das Buch darüber gelesen und fühlte mich frei.
Ich weiß jetzt nicht, ob ich das so sagen soll, aber irgendwann haben Sie wahrscheinlich auch mal festgestellt, dass Sie auch gut aussehen. Also
nein,
Sie konnten das ja auch für sich nutzen.
Nein, das habe ich ehrlich gesagt nie festgestellt. Ich hatte immer ein gebrochenes Verhältnis zu meinem Aussehen. Ich fand mich, ohne dass ich das kokett meine, ich habe mich nie gern angeschaut. Vielleicht ist das ein tiefer Reflex dieses Andersseins. Das kann durchaus sein. Ich habe eigentlich immer gefühlt, dass ich habe gern mit Menschen kommuniziert und dass ich reden konnte und die Menschen und die Mitschüler auch überzeugen konnte, war mir sehr viel wichtiger als das Aussehen.
Und jetzt sind Sie also in Aarau. Und wie geht es Ihnen jetzt dort?
In Aarau habe ich wieder, jetzt kommen wir wieder auf die Schule kurz zurück, natürlich diese Türhüter kennengelernt, der Lehrer. Es gab solche, die mich wirklich auch gequält haben, die gefragt haben, wo kommst denn du her? Und auf die Antwort, ich komme aus Menziken, hat der Lehrer gelacht und das war furchtbar verletzend. Es gab aber auch wichtige Lehrerfiguren. Mein Zeichnungslehrer war eine ganz wichtige Figur, der mich das experimentelle Denken gelehrt hat. Mein Deutschlehrer hat mich dann zum Schreiben gebracht. Ich wusste aber, um nicht dauernd aufzufallen. Und man fällt halt auf, wenn man in den 50er, 60er, 70er Jahren der einzige fast oder fast der einzige nicht weiße Mensch ist, fällt man immer auf. Da musste ich weiter weg. Und da war mir, da hatte ich wirklich auch Glück gehabt. Ich hatte mich damals verliebt in eine Mitschülerin, deren Mutter aus Paris kam, und die hatte eine Großmutter mit einer Wohnung in Paris, und wir sind dahin gefahren. Ich war 16,5 und die große Welt hat sich aufgetan für mich. Ich war nicht mehr fremd da. Es hatte so viele Menschen aus Afrika, es hatte Araber, es hatte, was weiß ich, der Teufel, alle Welt war da, und man hat mich gefragt in Paris, der ich ja kaum Französisch konnte, können Sie mir sagen, wo der Louvre ist und so weiter, und ich habe mich aufgeführt wie ein Paris und habe mich total wohl gefühlt. Dieses Unauffälligwerden war Teil einer inneren Befreiung, auch von der Enge der Schweiz, obwohl ich der Schweiz zugehörig blieb, aber ich fühlte, ich muss in die Welt hinaus. Ich habe dann auch Ethnologie studiert, um zu wissen, wie denken und wie leben ganz andere Menschen.
Dieses Studium führt Sie dann nach Basel. Wieso haben Sie sich gerade für Basel entschieden? Weil es hier ein bisschen offener ist, oder warum?
Ja, das sind natürlich, das ist eine, wirklich eine lustige Frage, diese Stellen. Es ist auch so, dass ich nach Basel ging, weil alle meine Kollegen in der Klasse nach Zürich gingen. Und ich wollte wieder anders sein, ne? Und bin nach Basel gegangen, hatte biografisch auch damit zu tun, dass ich als Kind, mein Stiefvater studierte Medizin in Basel. Und ich war oft in Basel im Zolli. Elefanten kennengelernt, durfte auf denen reiten, und Basel war mir irgendwo sympathisch. Ist bis heute für mich geblieben. Ich finde Basel eine wunderbare Stadt. Auch mit dem Tor nach Frankreich. Seit ich 17 bin, fahre ich viermal im Jahr oder manchmal auch mehr, manchmal auch weniger nach Paris, um diese andere Luft zu atmen. Und Paris macht mich kreativ. Ich bin mit einem Notizblock unterwegs. Ich gehe sehr viel durch die Straßen. Ich denke nach. Ich weiß, Walter Benjamin war da, die Surrealisten waren da, Sartre war da. Alle diese Namen, die in meinem Leben, auch Albert Camus hat da gelebt, die wichtig waren. Und Paris gehört zum Teil meiner Biografie.
Eine andere Stadt, die Sie auch sehr lieben, ist London. Was interessiert Sie an London? Was fasziniert Sie an dieser Stadt?
Ja, mit London verbindet mich wirklich auch sehr vieles. Ich glaube, dass ich in London gezeugt wurde. Ich weiß das selber nicht mehr so genau. Aber meine Mutter ist ja als Au-pair-Mädchen sehr früh mit 19 nach London gegangen und lernte dort meinen Vater kennen, der von den West Indies aus Trinidad kam und in London gelebt hat. Und ich habe dann im Alter von 39 Jahren meinen leiblichen Vater kennengelernt in London. Er lebte da bereits als Patient, er hatte einen Hirnschlag, sodass ich nicht mehr mit ihm reden konnte. Und das verbindet mich mit London. Ich war 10 Jahre lang, bin ich immer nach London geflogen, um meinen leiblichen Vater anzuschauen. Reden konnten wir nicht mehr. Ich habe seine Geschichte dann recherchieren müssen. Das Buch «Meine Väter» kam, war das Resultat davon, und ich habe dann die Hintergrundfamilie in Trinidad auch nach und nach kennengelernt. Aber London ist ein Schmelztiegel, ein Modell und für mich die Stadt, wo sehr viele Augenblicke meines eigenen Lebens lustigerweise sich versammeln.
Sie haben sich für eine Nummer von Patti Smith entschieden. Geht es auch da ein bisschen um das Punkige in London, was für unsere Generation wichtig ist?
Es geht um das Punkige und es geht darum, dass ich diese Tradition, das ist ja auch ein Lied über den Wechsel der Garde, dass ich das als Kind schon auch erlebt habe, weil wir hatten immer einen Bezug zum Commonwealth. Ich hatte mal einen Commonwealth-Pass sogar. Und das hat mich bei diesem Song von Patti Smith auch immer sehr stark berührt. Es ist ein tolles Musikstück.
Dann hören wir jetzt diesen Song und reden dann hinterher über den Commonwealth und ihre ganze Herkunftsgeschichte. Patti Smith, Changing of the Guards.
Sixteen banners united over the field with a good shepherd grieves death.
desperate men, desperate women, divided, spreading their wings, need the falling leaves, watching calls. I step far from the shadows to the marketplace. Merchants and thieves, hungry for power, my list still gone down. She's smelling sweet, like the meadows where she was born. On Midsummer's Eve, near the tower, the cold-blooded moon. The captain waits above the celebration, sending his thoughts to a beloved maid whose ebony face is beyond communication. The captain is down, but still believing that his love will be repaid. He shaved her head. Was torn between Jupiter and Apollo. A messenger arrived with a black nightingale. I seen her on the stairs, and I could not help but follow. In the ditches, with the stitches still mending, neath the heart-shaped tattoo, renegade priest and treacherous young witches. Yeah.
of the Guards, Patti Smith, hier in Musik für einen Gast auf SRF 2 Kultur. Gast ist der Schriftsteller Martin Dien. Und eine Frage habe ich noch zu diesem Stück, das wir jetzt eben gehört haben, Martin Dien. Sie verbinden es mit einem ganz speziellen Lebensgefühl, das Sie in London erlebt haben.
Ja, wenn ich dieses Stück jetzt höre, dann ist es auch ein Stück Heimat. Ich bin mit diesem Stück im Ohr durch London gejoggt. Ich war 2009 ein halbes Jahr in London. Und es verbindet sich so fest mit dieser Stadt auch, dass es fast ein, ich habe das Wort nicht gern, aber es ist dieses Musikstück fast so etwas wie eine Heimat auch. Ich fühle mich in diesem Stück zu Hause. Und ich habe ein ganzes Leben lang nichts anderes gemacht, weil ich irgendwo auch immer heimatlos war, Versatzstücke von Heimaten gesucht und Gott sei Dank auch immer gefunden. Ich war die stärkste Heimat, das Schreiben selber, die Sprache. Aber dieses Stück und London, das war schon auch sehr wichtig emotional.
Eine andere Heimat, so in Anführungsstrichen, ist Trinidad. Also Ihr leiblicher Vater stammt von dort. Und Sie haben mir eben erzählt vor der letzten Musik, dass Sie sich auf die Suche nach dieser Familie und dieser Geschichte gemacht haben. Was haben Sie da gefunden?
Ja, ich muss dazu sagen, dass ich die ersten 3 Jahre geboren bin ich in der Schweiz, in einem kleinen Spital in Menziken. Aber ich habe die ersten 3 oder 3,5 Jahre mit meiner Mutter zusammen in Trinidad verbracht, mitten im Dschungel. Meine Mutter war Sekretärin auf einer Kakaoplantage, Angestellte einer dänischen Frau. Und ich bin auf die Insel gefahren, sehr oft, und war vor einigen Jahren auch auf dieser Kakaoplantage und habe dieses Gefühl des Nachhausekommens gehabt, weil die Geräusche, die man als Kleinkind hört, und die Gerüche, die waren irgendwo noch in meinem Knochenmark drin. Mhm. Ich habe mich wie erinnert, ohne dass ich etwas gesehen hätte. Und dieses Trinidad ist eine schwierige Heimat. Meine Mutter ist dann hin und her gefahren. Es war ein schmerzhaftes Kommen und Gehen. Sie ist wieder zurück in die Schweiz und hat sich dann auch getrennt von meinem leiblichen Vater. Und diese langen Reisen auf dem Schiff damals, es gab kaum Flüge, glaube ich, hat sich mir sicher auch eingeprägt in meiner Liebe zum Meer, zu den Wellen. Und es ist aber eine Insel, die nicht einfach da war und zu besuchen war, sondern es war auch immer eine große Herausforderung. Gehöre ich dazu oder gehöre ich dorthin? Eine Frage, die erst in den letzten Jahren wirklich still geworden ist, die ich nicht mehr beantworten muss.
Diese Familie, die Sie da besucht haben, also Ihre Herkunftsfamilie, väterlicherseits, die hat ja selbst auch eine lustige Geschichte. Die ist selbst auch eine Einwandererfamilie und kommt ursprünglich aus Indien. Und das wiederum hat mit dem British Empire zu tun. Erzählen Sie mal, wie hängt das alles zusammen?
Ja, das ist eine lustige Geschichte. Als ich meinen Vater begraben musste oder das Begräbnis arrangieren musste, stand plötzlich ein einziger Mensch in diesem London. Ich habe ihn in London begraben müssen. Und das war mein Cousin. Und mein Cousin hat mir die Verwandtschaft zugänglich gemacht in Trinidad. Das ist eine große Familie. Und im Wesentlichen sind die ausgewandert um 1860, 1870. Es gab damals ein Angebot der britischen Regierung an die indische Bürgerschaft, mit 10-Jahres-Verträgen nach Trinidad arbeiten zu gehen. Die Engländer hatten wirtschaftliche Einbußen, die Zuckerrohrfelder lagen brach, weil die natürlich von Sklaven bearbeitet wurden. Und die Sklaven waren befreit, Gott sei Dank, und haben auch da nicht mehr arbeiten wollen. Und dann hat man Inder geholt. Und meine Vorfahren, die blieben da. Und ich habe die Geschichte meiner Vorfahren wirklich nachrecherchieren können. Das ist total faszinierend. Ich habe ein Foto meines Urgroßvaters, der war Priester aus Uttar Pradesh, und habe dann gesehen, wo die gelebt haben. Und die Nachkommen, die sind jetzt in hohem Alter lebenslustig, leben die noch in Trinidad. Und die versuche ich so oft wie möglich zu besuchen.
Aber das sind nicht Plantagenarbeiter geworden. Das sind mächtige Leute in der Zwischenzeit.
Man sagt den Indern nach, dass sie ein Talent für den Handel haben. Und tatsächlich, die 2 Familien, mein Großvater war der erste Richter, den die Engländer eingesetzt haben. Und die andere Familie ist eine politisch sehr aktive Familie. Mein Großonkel war in der Politik erfolgreich und er war ausersehen eigentlich als Premierminister 1962, wurde dann aber zugunsten von Eric Williams nicht Premierminister, aber High Commissioner of India. Und ja, diese Geschichte, die interessiert mich jetzt sehr. Das ist auch eine Migrationsgeschichte. So wie meine Großmutter aus Norddeutschland kam, bin ich eigentlich umzingelt von Migrationsgeschichten, die sich in mir auch irgendwo abgelagert haben.
Das heißt, wenn Sie sagen, das interessiert Sie jetzt sehr, Sie schreiben darüber?
Ich werde als übernächstes Buchprojekt versuchen, darüber zu schreiben, ja, ganz autobiografisch.
Es gibt noch einen zweiten Vater, wenn ich das richtig verstanden habe, Ihren Stiefvater, und das ist auch eine Geschichte in Trinidad, und das ist auch ein Indischstämmiger.
Meine Mutter ist zurückgegangen. Diese Insel, die lässt einem ja auch nicht los. Es ist eine wunderbare Insel mit einer starken, eigenmächtigen Kultur, die eine Verschmelzung von Indisch, Afrikanisch, Chinesisch und Britischem ist. Auch Syrisch ist da noch drin. Das Ganze kulminiert, explodiert im Karneval. Meine Mutter ist zurückgegangen und hat sich da, ist er da eine Beziehung zu einem anderen indischstämmigen Mann eingegangen, der dann mit ihr nach Europa kam und wie gesagt in Basel Medizin studiert hat und ein Leben als Landarzt in Menziken geführt hat. Der war da tätig und auch, muss ich sagen, recht beliebt.
Und so schließt sich der Kreis wieder. Also so genau. Sind Sie eigentlich überhaupt nach Menziken gekommen, wo dann Ihr Anfang liegt.
Das ist ein Kreis. Also jetzt, wo Sie sagen, fällt es mir auf.
Ja. Jetzt werden Sie nach diesem Sommer, wenn Sie Glück haben und Sie einreisen dürfen und wirklich auch dort leben dürfen, nach London gehen. Was haben Sie dort vor?
Wenn es möglich ist zu gehen, das Corona macht auch das zu einem Experimentierfeld. Wenn es möglich ist, werde ich dieser Geschichte meiner Vorfahren nachgehen und versuchen, das aufzuschreiben. Ich möchte auch ein Stück weit eben die eigene, ja, tönt etwas komisch, die eigene Biografie zu schreiben. Nein, ich möchte mich komplettieren. Ich möchte versuchen, vollständig zu werden, auch in diesem London, mit dieser Geschichte, die weit hinaus in die Welt geht. Und die Welt kommt in London zusammen auch. Und natürlich möchte ich auch leben. Ich finde London eine wunderbare Stadt, die bis heute einen Sound hat, den keine andere Stadt hat, wo man lernt, mit anderen Menschen zusammenzuleben. Es gibt keine Stadt, die so früh, glaube ich, schon mit Minderheiten gelernt hat, umzugehen. Vielleicht kann ich einen Teil auch wieder in die Schweiz zurückbringen. Ich möchte auf irgendeine Art und Weise, was ich gelernt habe, sozusagen im interkulturellen Feld versuchen, an junge Menschen vielleicht auf eine außerschulische Weise zurückzugeben.
Eine Calypso-Nummer steht am Schluss unseres Gesprächs, Calypso Rose. Was gibt es dazu zu sagen?
Ja, Calypso Rose ist der Originalton, glaube ich, dieses Trinidad-Karnevals. Und das ist wirklich ein wahnsinnig schönes Fest, jenseits von Idylle, jenseits von Exotik. Man lernt da ganz verschiedene Ethnien und Religionen, die teilnehmen am Karneval, zu leben, zusammenzuleben. Und das Lied heißt ja «Far from home». Und wenn ich das höre, dann ich bin immer etwas fern von zu Hause.
Ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Respecting me long, long reign, they making plot to take down me name. I've been breaking down walls ever since I was small. They could stand up tall and strong like a wrecking ball. I would knock them down. They say that I carry too long, forgetting that the constitution is strong. Instead of respecting me long, long reign, they making plot to take down me name. Of my head. to call me small island girl. Now I travel the world. Anyway they go, they know I am Calypso Rose, queen of Calypso.
Calypso Rose mit dem Titel Calypso Queen aus der CD Far From Home. Zum Schluss von Musik für einen Gast auf SRF 2 Kultur. Gast war der Schriftsteller und Lehrer Martin Erdin. Sein aktueller Roman heißt Warum wir zusammen sind und ist bei Jung und Jung erschienen. Das war's von Musik für einen Gast auf SRF 2 Kultur. Mein Name ist Michael Luisier.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch/kultur.